Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 94. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Dir ist doch eine Laus über die Leber gelaufen. Diesen Spruch kennen wir alle. Aber mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal wirklich über deine Leber nachgedacht?
Know how to go.
Wusstest du zum Beispiel, dass die gesunde Leber eines Erwachsenen im Schnitt ganze 1,5 Kilo wiegt und trotzdem merken wir von ihrer Arbeit so gut wie nichts? Die Leber ist nämlich so etwas wie die unsichtbare Chefärztin unseres Stoffwechsels. Sie arbeitet leise im Hintergrund, filtert Giftstoffe aus dem Blut, verwandelt Nährstoffe in Energie, produziert Proteine und Hormone und hält dabei über 500 biochemische Prozesse gleichzeitig am Laufen. Und sie hat ein Talent, um das sie jedes andere Organ beneidet. Rund 70% ihres Gewebes kann nachwachsen, wenn es entfernt oder zerstört wurde. Diese Regenerationsfähigkeit macht sie zu einem biologischen Wunderwerk und gleichzeitig zu einem Organ, das wir viel zu oft unterschätzen. Deswegen schauen wir heute einmal ganz genau hin.
Experte der Woche.
Marcel Lukask ist Experte für proaktive Selbstheilung und Gründer der Kerngesund-Akademie. Als Gründer der Akademie begleitet er Menschen dabei, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und den Körper von Grund auf neu auszurichten. Sein Fokus liegt auf der Leber als Schaltzentrale für Gesundheit und auf der Erkenntnis, dass nachhaltige Heilung nur gelingen kann, wenn Körper, Geist und Seele wieder in Einklang kommen. Marcel, schön, dass wir uns unterhalten. Du sitzt ein bisschen weiter weg. Ich sitze in Deutschland und die moderne Technik ermöglicht es, dass wir uns sehen und hören. Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich ja, dass ich heute hier mal Gast sein darf.
Für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du und wie bist du zur Lebermedizin gekommen und was hat es mit dem Namen Lebergott auf sich?
Also ich glaube, es ist eine der häufigsten gestellten Fragen, seitdem der Titel Lebergott eigentlich so entstanden ist. Letzten Endes aber muss man dazu sagen, der kam ja gar nicht von uns, also nicht von unseren von meinen Mitarbeitern oder wie auch immer, sondern der Titel ist ja entstanden, mehr oder weniger eigentlich haben die Kunden uns diesen Titel gegeben, unsere Klienten. Es ist so, wenn jemand zu uns in ein Coaching kommt, wenn jemand eine 1-zu-1-Betreuung haben möchte und bestimmte Erkrankungen hat, ob das jetzt chronische Erkrankungen sind, ob das Autoimmunerkrankungen sind oder schlimmere Sachen, wenn man dann diesen Menschen eben den Weg der Heilung erklärt, so sage ich es immer dann auch gern, und er dann tatsächlich nach 2-3 Jahren mir eine Mail schickt und sagt, Marcel, ich habe gar nichts mehr. Es ist unglaublich, es ist faszinierend, es ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Und der Arzt sagt, wie hast du das gemacht? Und dann reden die Leute und sagen, ich bin jetzt völlig wieder gesund. Das ist ja wie ein Gott, du bist ja wie ein Gott. Und irgendwann, da ich mich immer auf diese Leber spezialisiert habe, hat einer mal gesagt, Mensch, es ist ja wie ein Lebergott hier, das ist ja Wahnsinn. Marcel Lukask kann sich keiner merken, den Namen, aber Lebergott ist, glaube ich, sehr, sehr einprägend. Und dann hat irgendwann meine Frau gesagt, also weißt du was, das ist so ein toller Name, der polarisiert natürlich sehr, sehr stark und den sollten wir uns mal schützen lassen. Und dann haben wir tatsächlich auch das gemacht und naja, und seitdem ist dann der Begriff Lebergott präsent. Wie kam ich dazu? Ganz einfach, viele Menschen denken, ich bin ja mittlerweile auch schon 50, viele glauben ja immer, Mensch, Marcel redet über Gesundheit seit über 30 Jahren, der ist ja schon immer gesund gewesen. So war es nicht. Mit 17, 18 Jahren war ich selbst nicht unbedingt, also konnte nicht sagen, dass ich gesund bin. Ich hatte einfach mal damals, und das war das Erste, was ich für mich entdeckt hatte, Herzrhythmusstörung. Ist auch keiner stolz drauf. Und du weißt es auch, Hadi, das ist eben halt ein Thema, wo man teilweise auch in Panik geraten kann. Bei mir war das damals so. Ich habe dann nachts immer wach gelegen und habe dann gemerkt, wie mein Herz klopfte. Und ein Herz läuft normalerweise rhythmisch, wenn es zur Ruhe kommt. Und das war mein Herz nicht. Das heißt also, es lief mal schneller, mal langsamer, dann stockte es. Es setzte auch mal 3-4 Sekunden aus, wo ich merkte, was passiert jetzt dort? Ich habe dann wirklich aus Reflex schon, aus Angst teilweise auch dann mit der Faust immer so aufs Herz raufgeschlagen. Einfach mal, um das so wieder zu animieren. Wäre trotzdem, hätte es ja weiter geschlagen, ohne dass ich hätte raufgehauen. Aber es war eben halt für mich so eine Notreaktion. Ich habe dann teilweise wirklich Panikattacken entwickelt, weil ich dachte, Mann, wenn du jetzt einschläfst, dann wachst du morgens nicht mehr auf. Und so sahen dann auch die Nächte aus. Ich habe dann teilweise mir die Nächte um die Ohren geschlagen, habe nicht geschlafen und so sah dann auch der nächste Tag aus. Also es war eine reine Katastrophe. Und und dann habe ich mich untersuchen lassen und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, Marcel, das ist nicht schlimm, das haben viele Menschen und damit kann man leben. Und dann kommt die entscheidende Frage, die, glaube ich, jeder stellt, wenn er irgendeine Erkrankung hat, was ist denn die Ursache davon? Und das habe ich damals auch gestellt, mit 17 Jahren, weiß ich, werde nie vergessen. Und dann sagt der Arzt zu mir, naja, es gibt verschiedene Ursachen dafür, die können wir aber jetzt gar nicht so präzisieren und eigentlich gibt es keine richtige Antwort, gibt es verschiedene, ich sage, naja, ich brauche nur eine Antwort, damit ich weiß, wo ich ansetzen darf, und da gab es aber nichts, es war alles so schwammig und Sie müssten mal mehr Sport machen vielleicht müssen Sie auch ein bisschen sich anders ernähren, vielleicht ist das auch eine Ursache. Und ich sage, naja, ich mache ja schon 5-mal die Woche Sport, ich meine, ich kann auch gern 6-mal die Woche Sport machen, ob das dann was bringt, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls verlief das im Sand und die haben dann gesagt, die Ärzte, dann machen wir doch mal Folgendes. Wir machen jetzt mal noch ein Blutbild und guck mal, ob da nicht irgendwo ein Anzeichen da ist, dass das irgendwie daran liegen könnte. Naja, dann haben wir das Blutbild gemacht und dann ist rausgekommen, dass ich noch einen erhöhten Cholesterinwert habe mit 17, 18 Jahren. Das war auch schon ein Riesending. Und dann waren die Leberwerte erhöht. Das heißt also, da hat jemand gesagt dann zu mir, Mensch Marcel, das ist ja eine angehende Fettleber hier und das mit 17, 18 Jahren. Und ich weiß, ich war ein bisschen beleibt, also was heißt beleibt, ich war ein bisschen kräftiger gewesen. Und das habe ich schon gemerkt, obwohl ich Sport gemacht hatte und das hat sich in dem Blutbild halt wiedergespiegelt. Und das waren so die Anfänge und als dann noch, das war so ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre später, noch eine Gürtelrose dazu kam, die richtig schmerzhaft war und ich glaube, jeder, der sowas mal hatte, der weiß auch, dass das nicht, also kein Spaß auch dann ist und ich war, mit mir war nichts anzufangen. Ich wollte eigentlich sterben, da war, glaube ich, das wäre noch die Erlösung gewesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann nicht alles sein. Ja, und dann war ich bei einer Besprecherin damals gewesen und die hat mir dann ein paar Sachen, dann, wo ich völlig weit weg war davon, wie soll das funktionieren? Und tatsächlich drei Tage später hatte ich nichts mehr gehabt, war alles weg. Und ich habe gesagt, irgendwo muss es doch einen Grund für bestimmte Sachen geben. Und dann habe ich quasi für mich das Thema Gesundheit entdeckt. Das war eigentlich der Ursprung gewesen. Und es hat mich so begeistert und bis heute noch, 30 Jahre später ist das für mich die absolute Leidenschaft, Menschen an die Hand zu nehmen und dann ihnen zu sagen, was dürfen sie machen, damit sie einfach ja mehr Lebensqualität haben. Und dann kommt man, und für mich war das so, ich habe dann holistische Gesundheit studiert, also ganzheitliche Gesundheit, das war so das Fundament eigentlich für das alles weitere, was dann kam. Gelernt habe ich aber von vielen Menschen, wie zum Beispiel wie von dir, also von Ärzten, die einfach mal auch so, ich will mal sagen, quer gedacht haben. Die einfach nicht normal sagten, das ist die Schulmedizin, das habe ich jetzt so studiert und mehr geht nicht, sondern die einfach sagt, es muss doch noch mehr geben, es muss doch noch was anderes geben, das ist doch keine Antwort, die ein Patient haben möchte, wenn er fragt, was ist die Ursache meiner Erkrankung. Und so habe ich auch angefangen vor fast 30 Jahren und habe dann natürlich auch analysiert. Ich habe dann Studien gelesen und habe mich dann in das Thema vertieft, habe dann meine ersten Interessenten gehabt, habe denen auch gesagt, wie es funktionieren kann mit der Gesundheit und das wurde dann auch bei denen so. Und irgendwann einmal kam dann das Thema Leber auf. Und dann habe ich einfach gesagt, also ich habe das einfach gefühlt. Ich habe gesagt, ich glaube, ich werde mich mal auf diesen Bereich, also in diesem Bereich mal weiter tiefer gehen und habe dann gemerkt, dass vieles, vieles mit der Leber zusammenhängt und so kam ich dazu. Bisschen ausführlicher, aber ich denke mal, auch mal interessant, die Geschichte mal davor zu hören.
Ja, absolut, sehr interessant. Jetzt hast du dich ja auf die Leber spezialisiert. Kannst du uns erklären oder erzählen, was die Leber so den ganzen Tag macht?
Die Leber ist ja ein, wie soll man sagen, ein multifunktionales Organ. Und sie ist natürlich, ich sag mal eins, es ist ein Organ wie jedes andere auch. Und viele sagen zu mir, Marcel, warum hackst denn du immer auf dieser Leber rum? Warum muss denn immer die Leber erstmal in den richtigen Zustand kommen, damit alles andere funktioniert? Das hat sich im Laufe der Jahre einfach so für mich ergeben. Denn wenn der Fokus darauf liegt, auf dieses bedeutende Organ, dann verschwinden eine Vielzahl von Krankheiten. Warum? Weil die Leber ja, klar, wir kennen es, als ein Entgiftungsorgan natürlich da ist. Und viele sagen immer zu mir, Marcel, also ich habe kein Problem mit der Leber. Ich habe gestern Abend Alkohol getrunken, bin heute Morgen nüchtern aufgewacht. Also meine Leber funktioniert. Das ist immer das Einfache, was man so sagt. Ich sage ja, der Leber wird immer funktionieren. Sie quält sich, sie kämpft bis zu deinem letzten Atemzug. Und natürlich wird sie schaffen, wenn du Alkohol getrunken hast, den natürlich abzubauen. Aber dann schafft sie viele andere Aufgaben nicht. Die Leber hat ja über 2000 Funktionen. Ja, und Alkohol abzubauen oder generell Giftstoffe zu filtern, ist ja eine Funktion von über 1000 Funktionen. Das heißt also, sie macht ja noch viel, viel mehr. Wenn wir zum Beispiel, und das ist ja auch ein ganz wichtiger, entscheidender Schritt, wenn wir Fette zum Beispiel zu uns nehmen, dann wird ja Gallensäure produziert. Das ist ja auch eine Aufgabe. Und wenn man sich mal zurückbesinnt in die Steinzeit, dann war es ja so, dass die Leber nie bei einem Menschen in der Steinzeit krank war. Selbst vor 200, 300 Jahren hatte keiner eine kranke Leber gehabt. Und das lag ja unter anderem daran, dass sie halt nicht überlastet war mit irgendwelchen Sachen, die sie machen musste. Wie zum Beispiel eben halt Gallensäure produzieren. Und wenn wir Fette essen, egal ob pflanzlich oder tierisch, dann fängt die Leber an, natürlich Gallensäure zu produzieren, damit diese Fette aufgelöst werden können. Und mittlerweile ist es aber so, in der Steinzeit ist sie kaum zum Einsatz gekommen, Gallensäure zu produzieren, unter anderem, um Fette aufzulösen, weil damals das Fleisch eben halt maximal 1% Körperfett hatte. Die Pflanzen waren relativ fettarm gewesen. Wir haben mal Fisch gegessen, okay, das kommt mal vor. Wir haben auch mal Vogelnester geplündert und Eier ausgetrunken. Die waren ja auch ein Drittel mit Fett. Aber letzten Endes haben wir relativ wenig die Leber im Einsatz gehabt, wenn es darum ging, eben Gallensäure zu produzieren. Das ist heute natürlich ganz anders. Denn heute ist in jeder Mahlzeit, und das würde ich jetzt nicht verteufeln, aber in jeder Mahlzeit Fett enthalten. Und demzufolge muss die Leber einfach mehr machen, als sie früher machen musste. Und jetzt kommt diese Aufgabe dazu. Und immer mehr Aufgaben kommen dazu, die sie aber unter erschwerten Bedingungen schafft. Und ich sag mal so, man muss sich das vorstellen, als wenn die Leber quasi Fußfesseln hat und diese Fußfesseln nicht losbekommt. Sie möchte gern laufen, sie möchte gern etwas machen, sie möchte gern für uns da sein, aber sie kann nicht, weil sie Fußfesseln hat. Also über 80% aller Menschen auf dieser Welt haben ja eine Leber, die einfach gestaut ist, die einfach voll ist, die einfach nicht mehr kann richtig. Und da sind nur zwei Aufgaben. Jetzt kommt noch Adrenalin mit dazu. Ja, das Adrenalin muss ja auch irgendwie abgebaut werden. Also Hormone müssen abgebaut werden. Und da könnte ich noch eine Stunde weiter erzählen. Und da würde ich auch nur 30 Aufgaben nennen. Aber letzten Endes sind das so ganz entscheidende Sachen. Und da habe ich für mich erkannt, das ist ein ganz bedeutendes Organ. Zumal es ja auch im Körper das größte Organ ist. Außen ist ja die Haut. Und dann habe ich gesagt, der liebe Gott, wusste ich, was dabei gedacht haben, dass er dieses Organ in die Mitte des Körpers legt, als größtes Organ mit den fast meisten Aufgaben. Also scheint das doch irgendwo vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne zu sein, wenn man sich darauf fokussiert. Haben wir aber nie gelernt. In der Schule lernen wir nicht, was die Leber braucht, damit sie gesunden kann. Und demzufolge haben viele Menschen auf der Welt dieses Problem im Alter dann auch. Ja, das fängt dann mit 40 an, die ersten Probleme, 45 und so weiter und so fort. Genau.
Lass uns da gleich nochmal drüber reden. Die Leber ist ja wirklich ein sehr besonderes Organ, weil sie die Eigenschaft hat, sich auch selbst zu regenerieren. Es gibt ja den bekannten oder vielleicht weniger bekannten Prometheus-Effekt. Das heißt, dass die Leber von sich aus regeneriert und ich glaube, die Sage ist, du bist der Experte, du bist der Lebergott. Erklär uns, was ist der Prometheus-Effekt?
Nein, also ich sag mal so, wenn die Leber zum Beispiel jetzt Schäden von sich trägt durch irgendwelche Prozesse, die im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind, dann kann sie sich regenerieren. Und tatsächlich ist es so, ja, also wenn man so ein Stück abschneiden würde als Beispiel, würde dann eben halt die Leber wieder sich aufbauen können. Das Problem ist nur, die Leber kommt gar nicht dazu, weil sie so überlastet ist mit Sachen in der heutigen Zeit, dass sie kann das, was sie machen möchte, nicht umsetzen. Und das lässt das ganze System immer wieder in Stocken geraten. Und die Leber, ich sag mal eins, die Leber ist wie so ein, man muss sich vorstellen, wie so ein Schutzorgan. Sie hält den Schutzmantel über alle anderen Organe rüber. Und wenn man das für sich erkannt hat, wenn man weiß, dass die Leber das Hauptorgan wirklich für die Gesundheit, also in meinen Augen, ich sage immer, in meinen Augen ist es so, alle Organe sind wichtig, keine Frage. Aber die Leber ist für mich das entscheidende Organ, wenn es um die Gesundheit geht und wenn man sich darauf fokussiert und weiß, dass die Leber so einen Schutzmantel über alle anderen Organe rüberlegt und ich sage, ich müsste den Fokus darauf legen, dann werden auch alle anderen Organe funktionieren. Und das ist der Hintergrund. Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, die Leber schafft es nicht, sich selbst zu regenerieren in dem Ausmaß, wie es sein müsste. Sie müsste ja normalerweise eigentlich, sie ist ja bei vielen Menschen schon vielleicht bloß auch bei 30-40% von ihrer Leistung und müsste eigentlich bei 80, 90, 100 sein. 100 schafft kein Mensch mehr, aber bei 90 wäre natürlich ideal. Aber das funktioniert einfach nicht. Wir kriegen es nicht hin, weil so viele Stoffe von außen, so viele die Lebensformen, die wir haben, das Essen, alles, was dazugehört, das ist für die Leber eine reine Katastrophe. Und sie kämpft eigentlich jeden Tag für uns, aber wir würdigen es nicht. Wir würdigen es nicht, weil wir nicht wissen, ja, was braucht sie denn?
Ja, und wir merken es auch nicht.
Ja. Ja, und das kommt dazu.
Also das ist, genau, das ist, die Leber arbeitet hart und beschwert sich nicht. Und deshalb merken wir es dann erst zu spät, wenn die Leber stark eingeschränkt ist, was die Funktion angeht oder deutlich größer geworden ist. Und dann merkt man es vielleicht auch schon im Bauchraum, wenn es dann ein bisschen enger wird oder spannt.
Genau. Ich fand das sehr interessant, mal auch so eine Leber mal live auch zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jemand mal von euch schon mal gesehen hat. Also da gibt es ja Körperwelten. Du auf jeden Fall, das weiß ich. Aber so die Zuhörer teilweise. Ist es so, wenn man so, ich habe Körperwelten mal besucht und da waren mal tatsächlich eine Fettleber mal dargestellt und daneben war eine gesunde Leber. Das sind ja Welten. Also erstmal schon so, wie die von der Farbe her aussieht, schon mal ganz anders. Und dann natürlich auch von der Form an sich. Ja, eine gesunde gegenüber einer kranken Leber. Das ist unfassbar, ja, und das ist für den Körper eine reine Tortur. Und das Dumme ist, und das ist ja eben das, was wir eben lernen dürfen, das Dumme ist eben wirklich, so wie du es selber gerade sagtest, die Leber sagt ja keinen Ton. Sie zieht ja nicht, sie hat keine Schmerzen, ja. Wenn wir Herzrhythmusstörungen haben, das kriegen wir mit, dann kriegen wir Panik, ja. Wenn die Nieren auf einmal, wenn mit denen irgendwas ist, das kriegen wir auch mit, wie so Nieren ziehen, ja, wenn wir uns was, also, unterkühlt haben oder was auch immer, das merken wir dann auch, aber bei der Leber kriegen wir nichts mit. So, und dann ist es meistens immer dann, wenn es zu spät ist, dann machen wir ein Blutbild. Bei mir war es ja dann so, ach, eine angehende Fettleber. Und ich sage, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Bis auf die Herzrhythmusstörung habe ich ja gar nichts. Denkt man immer dann so. Ja, aber wenn man viel tiefer reingeht, ist es ja ein ganz anderes Thema. Und das ist halt das riesengroße Problem. Und ja, davor ist kein Mensch gefeit, ne? Weil wir eben halt nicht drüber sprechen, weil wir die Leber nie im Fokus haben. Dann fängt man mit Sport natürlich an, klar. Man macht dann irgendwo Ernährung irgendwas, wo die Frage ist dann, ja, was ist denn die Ernährung, die richtige? Da gibt es wieder verschiedene Ernährungsformen. Kein Mensch sieht eigentlich durch und keiner weiß, ist denn nur eigentlich das, was die Leber braucht? Und dadurch kommt keiner so richtig auf den grünen Zweig und die Erkrankungen bleiben weiterhin bestehen. Ja. Ja.
Ja. Ich glaube, wir sollten mal kurz erklären, was eine Fettleber ist und wie sich das ausdrückt. Aber bevor wir dazu kommen, glaube ich, muss ich einmal aufräumen mit dem Prometheus-Effekt. Also der Mythos ist, Prometheus hat, glaube ich, die Götter beleidigt, ist dann ans Uralgebirge festgekettet worden und die Geier haben ihn immer wieder an der Leber gepickt und quasi ein Stück von der Leber gegessen. Ja. Dadurch, dass die Leber regeneriert, ist immer wieder nachgewachsen und so war es dann quasi eine unendliche Qual. Deshalb der Prometheus-Effekt, die Leber wächst immer wieder nach. Aber so, jetzt haben wir damit aufgeräumt. Was ist eine Fettleber?
Ja, also es ist ja auch mal schön, das auch mal so in der Sprache auch zu sehen. Wir denken immer so, eine Fettleber, mein Gott, wie sieht da eine Fettleber aus? Also sie ist natürlich größer, man merkt das natürlich auch, man sieht es auch. Ne? Also das kann ja auch mal, das, ein Arzt erkennt es ja sofort. Man sieht es am Blutbild, die Leberwerte sind, ob das ein Gamma-GT-Wert ist. Ja, hier gibt es ja verschiedene Leberwerte. Die sind dann einfach erhöht, davon kann man viel ableiten. Und es ist so zum Beispiel, wenn die Leber nicht mehr kann, das heißt, wenn die Leber zum Beispiel jetzt Giftstoffe, die sie ja aufnimmt übers Blut zum Beispiel, wenn sie die filtern möchte und schafft es aber nicht mehr, diese Filterleistung umzusetzen, dann muss sie versuchen, irgendwo dieses, wie soll ich sagen, diese Giftstoffe einzulagern. Und dann ist es halt so, dass sie dann natürlich Möglichkeiten findet, wie sie es machen kann. Und dann bildet sich zum Beispiel unter anderem im Fettgewebe, das heißt also zusätzliches Gewebe, was dort einfach im Prinzip, wo die Sachen eingelagert werden, wo sie gespeichert werden sozusagen. Und im Laufe der Zeit, das ist ja auch sehr interessant übrigens, das finde ich auch mal sehr spannend, da sagt dann jemand zu mir, Mensch Marcel, das ist komisch, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe eine Alkoholleber, eine Fettleber, aber ich trinke gar keinen Alkohol. Das ist ja auch so ein Punkt, ne, wo man auch immer sagt, aber ich trinke gar keinen Alkohol, wie kann denn sowas passieren? Wie geht denn sowas überhaupt? Ne? Und da geht's ja dann auch schon los. Ne? Und viele sind sehr verunsichert und sagen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was soll ich denn jetzt überhaupt, wie kann ich jetzt die Leber wieder regenerieren, wenn ich so einen Status habe, wenn ich eine vergrößerte Leber habe, die ja nur versucht, ja dort alles hinzubekommen. Und das ist das, was eben kaum einer so in der Form beantworten kann. Ne? Wahrscheinlich du ja schon, du bist ja, auch da auch sehr, sehr tief im Thema drin.
Ja, weiß ich nicht, ich bin eben nicht so der Leberexperte.
Okay.
Ja, aber das lass uns noch mal kurz auf die Noxen eingehen. Also jeder weiß, glaube ich, dass Alkohol leberschädlich ist in hohen Mengen. Dadurch, dass du ja einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen hast, möchte ich dich fragen, gibt es für dich noch eine gesunde Dosis oder eine akzeptable Dosis von Alkohol? Oder ist jeder Schluck zu viel?
Das ist die Frage, die man auch stellen würde, ist eine Zigarette zu viel, wenn ich nur eine am Tag rauche? Genau das Gleiche. Und ich habe einen schönen Podcast von dir auch gehört. Da ging es auch um das Alter zum Beispiel, ne? Um das Alter und zwar, wie Rauchen das beeinflussen kann. Ne? Also ganz, ganz extrem auch dann, je nachdem, welchem Alter wir sind. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und hier ist es genau das Gleiche. Das heißt also, es muss jeder für sich festlegen, wie er seinen Körper behandelt. Und wir sind auf diese Welt gekommen, natürlich mit einem einmaligen Körper, der uns zusteht und der natürlich gepflegt werden darf. Und wenn jemand für sich entscheidet, zu sagen, ich möchte gern Alkohol trinken, weil das passt zu mir und ein Bier am Tag kann nicht zu viel sein, dann hat er für sich die Entscheidung getroffen. Natürlich ist jeder Tropfen Alkohol zu viel, weil es für sie Arbeit ist. Wenn ein Mensch, als Beispiel jetzt, ich sage immer dazu, wenn ein Mensch leberkonform leben würde, das ist das, was ja ich seit fast 30 Jahren Menschen auch beizubringen, dann könnte man natürlich auch mal Alkohol trinken. Das wäre ja kein Problem, weil die Leber natürlich auf der anderen Seite die Kraft hat, das auch alles wieder aufzulösen. Das heißt also, die Giftstoffe zu eliminieren. Wenn wir aber das nicht gelernt haben, und das heißt, wir essen so, wie wir glauben, dass es ist, also das gutes Essen so ist, wie es ist, ja, also gut für uns, und trinken dann noch Alkohol, dann ist es einfach eine Belastung. Das heißt also, es ist zu viel für die Leber einfach dann, ja. Und ich habe das Glück, und das ist tatsächlich so, mir schmeckt kein Alkohol. Ich habe, klar, habe ich mit 18 Jahren mal Alkohol getrunken, ja, ich weiß noch ganz genau, das war eine Riesentour. Da habe ich gesagt, okay, ich bin dann 3 Tage aus dem Koma nicht mehr erwacht, übertrieben gesagt, und habe für mich entschieden, das ist nichts. Ich habe einfach mich einer Gruppe angeschlossen und habe gesagt, du, wenn das alle machen, dann trinke ich auch mal mit. Aber letzten Endes hat es mir einfach nicht gut getan. Und ich habe dann für mich entschieden, ich trinke das nicht, weil es schmeckt mir einfach nicht. Ja? Also egal, welche Art von Alkohol, ich komme dort nicht dran. Ich habe immer wieder mal gekostet, weil ich dachte, ach, da ist Silvester, dann stößt man mal an und trinke so und denke so, nee, warum muss ich etwas trinken, was mir nicht schmeckt? So, und das kann ich auch mit anderen Getränken machen. Und von der Seite her habe ich dann für mich entschieden, damals mit 19 dann, das ist dann für mich durch. Und dadurch passt es. Und damit bin ich super zurechtgekommen. Das muss aber jeder für sich entscheiden, wie weit er gehen möchte. Aber um die Frage zu beantworten, Hardy, ja, jeder Tropfen ist Arbeit für die Leber, auf jeden Fall. Jeder Tropfen Alkohol, ja.
Ja, du hast schon die nicht-alkoholische Fettleber angesprochen, die, wie der Name es schon sagt, nicht durch Alkohol provoziert wird. Gibt es denn irgendwelche Symptome, die der Laie erkennen kann, ohne dass er jetzt zum Arzt geht, den Ultraschallkopf auf die Leber bekommt oder draufgehalten bekommt oder die Blutwerte analysiert werden? Gibt es irgendwas, woran ich erkennen kann, mit der Leber stimmt irgendwas nicht?
Ja. Es gibt verschiedene Marker natürlich dafür und interessanterweise auch kann ich dann gleich die Verbindung schaffen zu dem, was ich ja früher hatte mit meinen Herzrhythmusstörungen. Möchte man gar nicht glauben, dass Herzrhythmusstörungen unter anderem mit der Leber zu tun haben. Das heißt, sollte irgendjemand hier von den Hörern dabei sein, der sagt, Mensch, ich habe Herzrhythmusstörungen, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass hier mit der Leber etwas nicht stimmt. Und jetzt kommt die Frage, was stimmt denn da nicht oder wie kann das passieren? Die Leber ist ja, haben wir schon öfter gesagt, jetzt gerade hier in dieser Aufnahme, ein Filterorgan. Und wenn die Leber eben halt anfängt zu stauen, wenn die Leber anfängt wirklich ans Limit zu kommen, dann kann sie bestimmte Filteraufgaben nicht mehr umsetzen. Und jetzt passiert Folgendes, dass bestimmte Substanzen sich von der Leber lösen, die normalerweise gar keinen Weg nach außen finden sollten. Und die wandern durch die Blutbahn dann quasi zum Herzen hin und verkleben dann sozusagen die Herzklappen. Und das ist das, was bei mir passiert ist, aufgrund meiner angehenden Fettleber im Prinzip. Ich hatte also so eine geschädigte Leber, kann man so sagen, in Anführungsstrichen, im jungen Jahren, also wir reden ja nicht von einem 50-Jährigen, wie ich heute bin, sondern damals mit 18 Jahren, dass eben halt tatsächlich bestimmte Substanzen sich gelöst haben, die dann quasi an den Herzklappen sich dann festgesetzt haben und dann ging das mit dem Auf und Zu eben immer schlechter sozusagen. Und dann entstehen diese Herzrhythmusstörungen. Und interessant war eins, als ich dann mich dem Thema gewandt, dann also Leber, und habe dann eben halt die ersten Sachen, wurde ich mal gemacht, also Leberentgiftung, habe mich dann um eine konforme Ernährung mal gekümmert. Was ist denn eigentlich leberkonform? Den Begriff gibt's ja eigentlich gar nicht, den haben wir dann so geprägt, wenn man das so möchte. Und und auf einmal merkte ich dann, ein halbes Jahr später waren die Herzrhythmusstörungen weg. Nichts mehr. Und ich hatte die vorher jahrelang eigentlich gehabt. Ich habe die immer so beiläufig dann immer so, naja, es ist normal, und habe mich dann getröstet, habe gesagt, okay, wenn das die Ärzte sagen, ist normal, dann lebe ich halt damit. Aber es hat mir immer Unbehagen bereitet. Und ein halbes Jahr später dann, nachdem ich dann mit den Selbststudien begann, kann man eigentlich sagen, habe ich es nicht mehr gehabt. Und seitdem nie wieder. Das war weg gewesen. Ja, und ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt so funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um zu erkennen, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Oder was das größte Zeichen ist immer, wenn man zum Beispiel eben wissen möchte, ob seine Leber funktioniert, ist zum Beispiel das Thema Energie. Über 90% aller Menschen, die zu mir kommen, haben alle ein Problem, ein Thema, und ich glaube, das ist stellvertretend komplett, ich glaube, man möchte fast sagen, deutschlandweit, vielleicht auch europaweit, ist Energie. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr so fit, wie sie eigentlich sein müssten. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das heißt also, egal ob der jetzt 20 Jahre jung ist, derjenige, ob der 50 Jahre jung ist, die müssten beide von der Dynamik her, von der Energie her, das gleiche Level haben. Das haben sie aber nicht. Wenn die Leber gestaut ist, wenn die Leber am Limit angekommen ist, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Dann ist das Erste, was abgezapft wird, ist die Energie. Weil die Energie dafür gebraucht wird, um eben die Leber am Laufen zu halten, damit sie eben halt arbeiten kann. Und wir merken das dann eben halt, dass wir wirklich morgens schon schlecht aus dem Bett kommen. Also der Wecker klingelt, ich habe vielleicht 7 Stunden geschlafen, vielleicht sogar 8 Stunden geschlafen und denke so, oh, ich bin gerädert, als hätte ich gar nicht geschlafen, aber ich habe geschlafen. Die Müdigkeit, und das zieht sich schon den ganzen Tag durch, dann bin ich mal vielleicht ein paar Stunden lang wieder wach, ich denke, ich habe ein gutes Energielevel, dann geht's wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Und man denkt dann immer so, das ist ja der Biorhythmus, das habe ich damals noch gelernt. Bei mir, in meinem Studium war gewesen, das ist ja normal, dass man immer diese Kurven hat, hoch, runter am Tag. Und dann habe ich mich so reingepackt wie so eine Schablone, habe gesagt, naja, okay, kommt ja fast hin. Weil Müdigkeit war ja auch ein Thema. Ich habe mich damals hingelegt, manchmal mit 19, 20 Jahren, wo ich sage, Mensch, so schlimm war das Studium noch gar nicht. Ja? Also wieso musst du dich jetzt hinlegen? Aber ich habe gesagt, eine Stunde brauchst du einfach jetzt. So, und heute bin ich 30 Jahre älter, ich bin 50 und ich schlafe 5 Stunden in der Nacht, aber nicht, weil der Wecker klingelt, sondern weil ich aufwache, einfach aus dem Reinen, sage ich, ja, mein Körper braucht nicht mehr, wunderbar. Und dann bin ich 19 Stunden des Tages hellwach, ich habe keinen Tief mehr, ich bin nicht mehr müde, ich habe keine, also es ist faszinierend, wenn man das für sich einmal erkannt hat. Und ich bin jetzt kein Übersportler, ja, also ich mache vielleicht, wenn es hochkommt, mache ich 5-mal die Woche Sport, aber eben eine halbe Stunde. Und da gehe ich entweder mal eine halbe Stunde laufen oder ich mache am anderen Tag mal ein bisschen an den Geräten mal eine halbe Stunde was, aber nicht übertrieben. Das habe ich aber schon immer gemacht. Damals war ich aber nicht munter gewesen mit 20. Und ich bin heute mit 50 fitter als damals mit 20. Und daran habe ich erkannt, okay, das liegt also wirklich sehr, sehr viel an der Leber. Das ist zum Beispiel ein riesengroßes Thema. Oder wenn jemand sagt, Mensch, Marcel, ich habe Bluthochdruck. Das weiß derjenige wahrscheinlich ja schon selbst, weil er ja Tabletten nehmen muss. Und wenn das ein Punkt ist, dann sage ich immer, na, dann ist ein großer Teil auf jeden Fall die Leber mit dabei. Und auch das würde ich kurz erklären, noch zum Abschluss, ist genau das Gleiche. Wenn also das Blut anfängt, also es wird dicker, in Anführungsstrichen dicker, wenn die Filterleistung der Leber nachlässt, wenn wir zu viele Fette zu uns nehmen, wenn wir Giftstoffe haben, ob das Herbizide, Fungizide, Pestizide sind, alles mögliche, was wir draußen zu uns nehmen, über die Luft, übers Essen, und die Leber es schafft nicht mehr zu filtern, dann wird das Blut im Laufe der Zeit dicker. Und dann muss das Herz natürlich stärker pumpen. Ja? Und jetzt ist das Schöne dran, wenn man anfängt, leberkonform zu leben und die Leber wieder anfängt, sich zu regenerieren, Das heißt, jetzt schafft sie es aus eigener Kraft wieder, die Leistung aufzubringen. Dann wird das Blut wieder dünner. Und dann natürlich ist es klar, braucht das Herz natürlich weniger Anstrengung. Das heißt also, wenn hier oben das Herz ist und hier unten ist die Leber, dann pumpt ja quasi das Herz das Blut ja hoch aus der Leber. Und das ist so, ich vergleiche das immer so mit, wenn ich zu einem Fastfood-Restaurant gehe und bestelle einen Milchshake. Und dieser Milchshake hat keinen dicken Strohhalm wie sonst, sondern einen dünnen Strohhalm. Und ich versuche mal, mit diesem dünnen Strohhalm diesen Milchshake hochzuziehen. Es ist fast unmöglich. Und so fühlt sich das Herz. Mhm. Das Herz muss 10, 15, 20 Mal stärker pumpen. Und dadurch entsteht dann halt ein bestimmter Druck. Und das ist der Bluthochdruck. Aber das Schöne ist eins, wenn man dann weiß, wie das funktioniert mit einer leberkonformen Ernährung, vielleicht sogar eine Leberentgiftung macht, dann wird man merken, das wird gar nicht lange dauern. Dann nimmt das, lässt das alles nach. Dann ist das wie aus Zauberhand, sage ich immer, verschwunden. Und das ist eine der ersten Symptome, die unsere Klienten loslassen dürfen dann, wenn sie tatsächlich das auch dann umsetzen in die Praxis. Theorie ist immer die eine Sache, aber in der Praxis erstmal umsetzen und dafür ist die Begleitung halt dann da.
Ja, lass uns da reingehen. Wie sieht denn eine leberkonforme Ernährung aus? Weil du hast es jetzt einige Male gesagt und alle sind bestimmt ganz gespannt, was sie machen können, mich inklusive. Was muss ich tun?
Wollt ihr das wirklich wissen? Jetzt schreien sie alle. Ja,
ja, absolut.
Ja, also es ist, ich sag mal so, wir müssen als erstes wirklich oder sollten und dürfen, müssen gar nicht, wir dürfen verstehen, dass für die Leber Fett an sich ein riesengroßes Ding ist. Das heißt also, sie würde gern weniger Fett bekommen. Nur korreliert das natürlich mit dem, was draußen erzählt wird. Wir sollen viele gesunde Fette essen, Olivenöl, wir sollten Omega-3-Fette zu uns nehmen. Und daran hat ja auch keiner was auszusetzen. Aber es gibt bestimmte Sachen, die man von sich aus umsetzen kann, um einfach der Leber entgegenzugehen, um ihr einfach mal einen Wellnessurlaub zu schenken. Und das allererste, was ich immer meinen Teilnehmern mitgebe, ist, sag eins, wenn du es schaffst, von morgens, wo du aufstehst, bis mittags fettfrei zu sein, nicht indem du nichts isst. Du sollst natürlich viel essen, keine Frage, aber es sollten Sachen sein, die fettfrei sind, also bis hin zu fettfrei. Das wäre perfekt, weil dann könnte die Leber natürlich in einen Wellnessurlaub gehen und sie hätte nicht so viel zu tun. Das wäre für sie wie ein Aufatmen. Ja, das Allerwichtigste, was die Leber braucht, ist der Sauerstoff. Aber der Sauerstoff wird immer weniger, wenn wir mehr Fette essen. Das heißt, das Blut wird dicker. Und wenn das Blut dicker wird, dann können auch bestimmte Nährstoffe nicht mehr durchs Blut so gut transportiert werden und kommen auch da nicht an, wo sie ankommen sollen. Und wir fühlen uns müde. So, das heißt, das Allererste, was du machen darfst, wenn du deiner Leber was Gutes tun möchtest, ist einfach ihr einen Wellnessurlaub zu schenken und dann eben zu sagen, okay, ich esse mal fettfrei. Jetzt könnte die nächste Frage von dir kommen. Ja, nimm mal ein Beispiel, wie soll das funktionieren? Also, jetzt kommt der Klassiker, den ich immer bringe, schon seit fast 30 Jahren. Ich sage, Leute, als allererstes, wenn ihr morgens aufsteht, dann tut euch einen Gefallen und trinkt erstmal einen halben Liter Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone dazu. Das ist perfekt. Das ist wie ein Durchspülen. Das heißt, die Leber arbeitet in der Nacht ja genauso. Und sie packt den ganzen Müll, der da produziert wird, in Müllsäcke sozusagen. Und wenn wir morgens Wasser mit Zitrone trinken, dann ist das Wasser mit Zitrone die Müllabfuhr. Sammelt den Müll ein sozusagen, mit dem Urin geht das Ganze wieder raus. So, und das ist der erste Schritt. Jetzt habe ich aber immer noch nichts gegessen. Das heißt, das Schöne wäre natürlich jetzt, wenn ich dann einfach mal 20 Minuten verstreichen lasse und fange jetzt mal an zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt fettfrei essen? Und da fallen unglaublich viele Sachen raus, die man sonst normalerweise als Deutscher natürlich morgens frühstückt. Wie ein Croissant zum Beispiel. Vielleicht isst man ja auch Müsli. Das machen wir mit normaler Milch natürlich, haben wir auch Fett drin. Wir trinken vielleicht morgens Kaffee, dann machen wir auch Milch mit rein, haben wir auch wieder Fett mit drin. Also jetzt kommt die Frage, ja, was essen wir denn dann? Und ich kann nur eins sagen, interessanterweise ist es wieder das, was eben halt draußen der Leumund sagt, was man ja gar nicht machen sollte. Und das ist Obst. Und da sagen einige, um Gottes Willen, Marcel, ich habe ja so viel gehört über Fruchtzucker. Wenn ich jetzt Fruchtzucker zu mir nehme, meine Güte, dann wird ja die Leber erst recht zu einer Fettleber. Und dann sage ich, wer sagt denn das überhaupt? Und hast du das denn mal ausprobiert? Und jetzt kommt das Interessanteste, glaube ich, und der wichtigste Punkt aus dem ganzen Podcast hier. Wenn ich Obst, also Zucker, mit Fett kombiniere, dann wird daraus irgendwann eine Fettleber. Richtig. Wenn ich aber nur Obst konsumiere, natürliches Obst, ich rede nicht von Fruchtsäften, ja, da habe ich keine Skalierung. Aber wenn ich Obst esse als feste Nahrung, also eine Banane zum Beispiel, meinetwegen auch zwei Bananen, ja, und hau den Mixer rein, dann weiß ich genau, es sind zwei Bananen. Ja, und ich esse meinetwegen noch eine Kiwi dazu oder was auch immer. Es gibt ja Möglichkeit, um satt zu werden. Das ist ja ganz, ganz wichtig. So, dann habe ich nur Kohlenhydrate zu mir genommen und keine Fette. Wo wir dazu sagen, das stimmt auch nicht ganz, weil im Obst sind auch Fette enthalten, Omega-3-Fette, aber ganz, ganz gering, genauso wie es der Körper auch haben möchte. Und dann habe ich ein fettfreies Frühstück zu mir genommen. Und wenn jemand sagt, Marcel, das ist mir zu schwammig, ich kann mir nicht vorstellen, morgens nur Obst zu essen, na, dann ist doch Haferflocken. Glutenfreie Haferflocken mit ein bisschen Honig rüber, Wasser rauf und dann einfach nur Obst. Dann hast du der Leber genauso gut Energie geschenkt. Das ist ja das Geniale, weil der Zucker ist ja der Treibstoff für die Leber. Ohne Zucker, das ist für uns wie, als wenn wir jetzt zum Beispiel ein Auto fahren wollen und da ist kein Benzin drin. Der Tank ist leer und das Auto würde nie anspringen. Und die Leber ist angewiesen auf Zucker. Und wir reden aber schon seit über 25 Jahren davon, dass wir den Zucker meiden sollen. Und das ist bei den Leuten in den Köpfen hier angekommen. Das sehe ich ja bei den Teilnehmern in meinen Coachings. Die sagen, Marcel, aber jetzt übertreibst du aber, weil ich habe in den ganzen 20 Jahren was ganz anderes gehört. Und ich esse ganz, ganz wenig Obst. Ich sage, ein Satz, merkt ihr bitte, ohne Obst ist keine Heilung möglich. So, und das ist wichtig zu wissen. Die Natur ist für uns da. Die hat alles geschaffen, was wir brauchen, um zu heilen. Es sind über 5000 Menschen mittlerweile durch dieses Coaching gelaufen mit den extremsten Erkrankungen. Die sind heute gesund. Wie kann denn das sein? Und da sage ich nichts anderes, wie das, was ich jetzt gerade eben sage. Natürlich, klar, noch viel tiefgreifender, da sind noch viele andere Punkte, die dazugehören. Aber das ist ja eben ein Thema. Und keiner von den Menschen hat eine Fettleber bekommen. Und die essen Obst en masse. Ich esse Obst. Wenn ich euch zeigen würde, was ich am Tag an Obst esse, und ich habe natürlich hier die Bandbreite. Ich kann natürlich aus in vollen schöpfen. Habe ich in Deutschland aber auch gemacht. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich auch viel Obst gegessen. Überhaupt gar kein Thema. Und das ist für mich bloß eine Beispeise, also eine Nebenspeise, also keine Hauptspeise in dem Sinne. Und irre viel. Und ich habe Blutwerte wie sagt mein Kumpel immer, ey, du hast Blutwerte wie so ein 12-Jähriger. Das gibt's eigentlich gar nicht. Wenn ich es nicht sehen würde live hier, würde ich das niemals glauben. Ich habe keine Fettleber, ich habe keine erhöhten Blutfettwerte oder was auch immer. Nichts dergleichen. Es ist fit wie ein Turnschuh und das mit einer Philosophie, die draußen gar nicht betrieben wird, wovon ja draußen abgeraten wird. Wo ich sage, eigenartig. Ja, wenn ich es alleine mache zum Beispiel und es bei mir funktioniert, kann das vielleicht ein Zufall sein, aber wenn es 5000 Menschen gemacht haben, die auch gesund geworden sind nachweislich, dann kann das nicht ganz so falsch sein. Und demzufolge bin ich natürlich da felsenfest davon überzeugt, dass das eben wirklich auch funktioniert. Aber das, um die Frage zu beantworten, das würde dann letzten Endes die Leber entlasten, das wäre für sie wie ein Jungbrunnen und natürlich kommen viele Sachen noch mit dazu, aber wenn man das hinbekommt, perfekt. Ja.
Ja, also ich glaube, das Obst ist gar nicht so kontrovers. Ja, also ich weise immer darauf hin, vor den Säften, ja, weil ja. Das hat dann einen hohen Fruchtzuckeranteil. Ja. Und du dir quasi mit einem großen Glas Orangensaft, mein Lieblingsbeispiel, quasi 8 Orangen im Fruchtzuckermodus quasi einverleibst und lieber 8 Orangen essen, ja, das möchte ich mal sehen, dass es einer schafft, ja, dann hast du wenigstens noch die Ballaststoffe.
Ja, ganz genau.
Also Obst ist, glaube ich, so gar nicht so kontrovers. Zucker in der prozessierten Form, ja, als raffinierter Zucker. Da bin ich weiterhin schwer dahinter, dass wir den vermeiden sollten. Aber komplexe Kohlenhydrate, ja, Haferflocken, Getreide in jeder Form, so natürlich als möglich, sind hervorragend und auch nichts Böses, sondern brauchen wir auch als Menschen und unser Gehirn. Wie sollte ich denn dann Fette zu mir nehmen oder wann sollte ich sie zu mir nehmen? Meistens ja gepaart mit Proteinen. Ich esse ganz gerne Eier. Da habe ich die Kombination aus Protein und Fett. Wie gehe ich damit um?
Also hier hast du eigentlich ins Wespennest gestochen, würde ich mal sagen, lieber Hardy. Und wir dürfen, das ist immer, ja genau, das ist immer so, es ist, ich sag mal eins, wir dürfen uns von vielen Sachen verabschieden, wo wir glauben, dass das richtig ist. Und ich habe in den ganzen Jahrzehnten so viele Sachen erlebt und konnte selbst auch viele Sachen nicht glauben und habe das ausprobiert und tausende von Menschen nachgemacht und sind ja nur auch nachweislich gesund geworden. Also es ist alles, wir brauchen Makronährstoffe, ist gar keine Frage. Wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen Fette, wir brauchen Eiweiß, das ist alles wirklich wichtig. Die Eiweiße sind entscheidend, keine Frage, aber die haben nicht diesen Stellenwert, wie es generell von der Öffentlichkeit eben halt immer erzählt wird. Und ich habe das so, es ist mal ein ganz banales Beispiel. Vielleicht kann jemand, der auch schon älter ist, der diesen Podcast hört, das nachvollziehen. Vor 30 Jahren, wenn du da in ein Drogeriegeschäft gegangen bist, dann hast du in diesem Drogeriegeschäft Drogerieartikel bekommen, Reinigungsartikel. Das war's. Und das war's. Wenn du heute in ein Drogeriegeschäft gehst, dann findest du neben den Reinigungsartikeln noch ganz andere Sachen. Du findest nämlich auch Lebensmittel zum Beispiel auch da drin. Und wenn du jetzt die Lebensmittel anschaust, mal ganz genau hinguckst, dann siehst du dort ein Proteinbrot. Dann siehst du dort ein Eiweißriegel. Dann siehst du Eiweißkekse. Dann siehst du alles unter dem Synonym Eiweiß. Und dann denkt natürlich ein Mensch, wenn er dort reingeht, alles klar, das scheint ja nicht schlecht zu sein. Also wenn die alle von Eiweiß reden, ich brauche, glaube ich, Eiweiß. Und Marcel, ich glaube, ich bin krank, weil ich kein Eiweiß oder zu wenig Eiweiß zu mir nehme. Ich sage, weißt du was? Ich gucke null auf Eiweiß. es ist mir völlig egal, weil wenn ich das esse, was aus der Natur kommt, diese heiligen Produkte, diese sonnengereiften Sachen, egal was dort da ist, ja, und du hast ja Getreide angesprochen gerade zum Beispiel, oder Obst, es gibt ja noch viele andere Sachen, dann mache ich mir darüber keine Gedanken. Und ich glaube, ich will ja kein Bodybuilder werden jetzt, ja, wo ich sage, okay, ich müsste jetzt auf mein Proteingehalt achten, ich muss auch sehen, dass die Kombinationen auch richtig passen mit dem Essen, will ich nicht. Ich will gesund sein und ich möchte 120 Jahre alt werden, Minimum, und mit 100 Jahren möchte ich noch einen Marathon laufen können, das würde ich einfach machen, ja, und ich sage eins, wenn ich mit 50 seit über 25 Jahren nicht eine einzige Erkrankung hatte, nichts dergleichen, dann kann das nicht ganz so falsch sein. Ich habe noch nie auf den Eiweißgehalt geachtet in dem Bereich. Das war für mich, ich habe gesagt, ich möchte gern, dass ich alles zu mir nehme, was ich brauche und wo ich sage, okay, das ist natürlich. So, und jetzt kommt natürlich die große Frage, weil du stellst, sagst ja, naja, okay, wie mache ich das jetzt mit den Fetten? Wie nehme ich die denn zu mir? Also vielleicht eine kleine Regel. Ich würde zum Beispiel Fette immer, wenn dann, in den Abend reinlegen. Nicht am Tag, sodass die Leber einfach durchatmen kann, dass das Blut einfach sich erholen kann, dass es sauberer wird im Prinzip. Und Fette sollten wir natürlich zu uns nehmen, keine Frage, aber nicht in der Menge, wie es uns immer erzählt wird. Nur mal so ein Beispiel, und das muss jetzt auch keiner um Gottes Willen nachmachen, ja, also das ist auch kein Appell jetzt an jeden Einzelnen, sondern das ist einfach eine, für mich eine, ich lebe ja schon seit über 25 Jahren so in der Form, ja, mit vielen Abstrichen, weil ich vieles ausprobiert habe, nicht immer auch gut, ja, aber eben seit Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, in dieser Philosophie. Fette haben für mich keine Gewichtung. Das heißt nicht, dass ich sie nicht esse, aber ich achte nicht drauf. Also ich will mal behaupten jetzt als Beispiel, ich sage zu jemandem, wenn du chronisch krank bist, wenn du autoimmunkrank bist, dann solltest du am Tag unter 15 Gramm Fett essen. Und das ist richtig schwer für manche, weil die sagen, Marcel, sag mal, ich habe in jeder Speise Fett drin. Wenn ich das zusammenrechne, komme ich auf einen richtigen Betrag an Fett, der eigentlich so am Tag eigentlich untergeht, weil ich esse das und das und das und das ist eigentlich normal. Aber wenn ich es genau analysiere, ist richtig viel Fett. Ich sage ja, wenn du viele Fette zu dir nimmst, und die Leber angeblich das Organ ist, was dich gesund machen könnte, dann solltest du doch ihr einfach mal Aufmerksamkeit schenken. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, Fette ihr zu geben. Nichts gegen pflanzliche Fette, keine Frage, aber nicht zu viel. Und das Erste, was die Leute in meinen Coachings lernen, ist, reduziere den Fettgehalt von dem, was du am Tag isst, um mindestens 50%. Und da bleibt natürlich viel Spielraum, weil Leute sagen, wenn ich das jetzt weglasse, was kann ich dann noch alles essen? Was eben nicht so viel Fett enthält. Ja, und dann geht natürlich die große Fragerei los, aber das erkläre ich ja dann alles im Einzelnen. Aber wenn jemand sagt, es ist für mich wichtig, ich will das für mich machen, ich möchte gerne die Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen, was ja auch wirklich wichtig ist, dann würde ich es immer in den Abend reinlegen. Und das ist völlig okay. Und wenn man da sagt, ich esse dann Biohühnchen mit Salat zum Beispiel dazu, ja, oder mit Gemüse dazu, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde halt nur nicht Fleisch jeden Tag essen. Auch das ist wieder eine Riesengeschichte, weil ich natürlich auch dort Fett drin habe. Und das ist ja interessant übrigens, ich weiß nicht, ob das jemand mal gemacht hat, mal mit einem Hähnchenbrustfilet in ein Labor zu laufen und zu sagen, bitte guck doch mal nach, wie viel Fett ist denn da wirklich drin. Und interessant, auf der Packung steht drauf 1%. Aber es ist nicht 1%. Es sind 6-7% Fett in dem Hähnchenbrustfilet, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ich denke, da ist 1% nur drin auf 100 Gramm. So, und dann hast du, wenn du da einen 200 Gramm Stick isst, dann hast du einfach mal über 10 Gramm Fett zu dir genommen. Und dann hast du das Level von dem Tag an Fett schon erreicht. Wenn du heilen möchtest, also wenn du gesund werden möchtest, wenn ich mal heute heilen sagen darf in der Form. Das heißt also, man könnte fast sagen, wie eine Wissenschaft eigentlich. Man lernt Ernährung bei einer leberkonformen Ernährung komplett neu. Ich sage, Leute, wenn ihr in das Coaching kommt, alles, was du vorher gelernt hast über Ernährung, es ist nicht böse gemeint, nimm es aus dem Kopf raus und wir fangen bei null wieder neu an. Es ist die Festplatte neu formatiert mit Sachen, die das ganze Gegenteil sind von dem, was draußen erzählt wird. Und das ist interessant insofern, weil ja immer wieder Leute fragen, Mensch Marcel, wo kann man das denn nachlesen? Wo hast du denn das irgendwo her und wie auch immer? Ich habe ja, und ich weiß gar nicht, ob ich die Werbung machen darf dafür, ich habe ja ein Buch geschrieben, was übrigens jetzt rauskommt gerade. Und da habe ich das alles mal reingeschrieben. Das heißt, also sind über 30 Kapitel drin und da habe ich mal alles zu Buche geschrieben sozusagen, um das alles mal ein bisschen in die Ordnung zu bringen. Und ich weiß, dass man da eben wirklich sehr, sehr Kontra geht damit und sagt, Marcel, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage, ich weiß, es ist in Ordnung, wenn du das dir nicht vorstellen kannst. Das sind die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das sind 30 Jahre Erfahrung dort reingepackt. Über 5000 Menschen, die den Weg gegangen sind und die mittlerweile nichts mehr haben. Und es kann nicht so viel falsch sein daran. Und mittlerweile bin ich ja mein eigenes Versuchskaninchen sozusagen. Und ich lasse ja auch regelmäßig meine Blutwerte messen. Und die sehen fantastisch aus. Ja, und das spricht ja auch alles dann ein bisschen auch für sich. Aber deswegen heißt es nicht, und das ist kein Appell jetzt an jeden Einzelnen, jetzt die Fette auf null runterzufahren. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Fette sollten stark reduziert werden, damit die Leber wieder Luft bekommt zum Atmen. Und wenn jemand bestimmte Krankheiten hat, die extrem sind, dann sollte man natürlich noch stärker darauf achten. Und da muss man natürlich genau schauen, wie sieht ein Ernährungsplan dann wirklich aus, dass der Körper alles bekommt und nicht im Mangel ist. Das ist eben halt auch noch entscheidend. Also einfach hier loszurennen und zu sagen, alles klar, ich mach das mal so, wie der Lebergott das gesagt hat, ist nicht ganz so einfach, gehört noch ein bisschen mehr dazu, auf jeden Fall.
Ja, aber ich sehe da eine ganz große Schnittmenge mit der aktuellen Meinung, wie Ernährung aussehen könnte. Also ich finde es gar nicht so kontrovers. Also mehr Kohlenhydrate in die Morgens- und Mittagszeit zu legen, weil das eine quasi unsere natürliche Energiequelle ist. Und dann zum Abend hin eher kohlenhydratarm und damit ballaststoff- und proteinreich sich zu ernähren. Das ist bei mir zumindest so die aktuelle Lehrmeinung. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, wo auch eine große Schnittmenge ist, ist, dass wir prozessiertes Essen vermeiden sollten, ja, weil da ganz viele versteckte Fette drin sind, auch nicht die gesündesten. Und von daher, wenn man sich so weit natürlich als möglich ernähren kann, und ich glaube, auch da ist eine große Schnittmenge, ist das definitiv eine gesunde Sache. Und was Protein angeht, ich habe noch zwei konkrete Fragen gleich. Ja, gibt ja auch fleischfreie Alternativen, Hülsenfrüchte zum Beispiel, ja, sind hervorragende Proteinquellen, Kichererbsen, unter anderem Linsen, ja, fantastische Proteinquellen. Was mache ich jetzt mit meinen geliebten Eiern?
Also, ich fordere auch keinen Menschen auf, Veganer zu werden. Ja, also ich bin auch kein Veganer, das glauben auch viele, aber ich esse vielleicht mal, vielleicht alle 6 Monate mal ein Hühnchenfilet im Bio, wenn es irgendwo sich angeboten hat und ich das wirklich weiß. Ansonsten habe ich keinen Appetit mehr drauf. Aber wie gesagt, deswegen muss keiner Veganer werden, um gesund zu werden. Das überhaupt gar nicht. So, wo lege ich meine Eier rein? Die Frage ist natürlich folgendermaßen, ist ein Ei gesund oder nicht? Jetzt könnte man natürlich dort eine riesen Diskussion führen. Und ich weiß, Hane, du liebst natürlich Eier, logischerweise. Und ganz ehrlich, ich habe das auch gemacht. Ich habe sie wirklich geliebt. Und ich glaube mir, ich war, glaube ich, der am meisten Eier auch am Tag gegessen habe. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ja. Und für mich war es völlig normal, als Kind rauszugehen in den Hühnerstall und morgens sich 2 Eier rauszuholen, die waren noch richtig warm gewesen, in die Pfanne reinzuhauen und habe morgens meinen Tag mit Spiegeleiern gestartet. Auf Brot, Ketchup rüber, das werde ich nie vergessen. Und das habe ich 13 Jahre in meiner Schulzeit so gemacht. Das war für mich eine Routine gewesen, völlig normal. Genauso wie der halbe Liter Kakao morgens immer mit der frischen Kuhmilch, weil wir auch Kühe zu Hause hatten. Das war für mich die normalste Ernährung der Welt. Und ein Ei ist ja auch nicht schlecht per se. Ja, also da haben wir ja ein paar Sachen auch drin, gar keine Frage. Aber jetzt kommt es. Wenn ich eine Erkrankung habe zum Beispiel, nehmen wir mal nur ein Beispiel, wir haben Hashimoto. Eine Schilddrüsenerkrankung. So, das ist die große Frage natürlich. In der Schulmedizin wird gesagt, naja gut, pass mal auf, das ist eine Autoimmunerkrankung, die wirst du jetzt wahrscheinlich ein Leben lang haben. Die geht nicht so einfach weg, weil der Körper greift sich selbst an. Das ist das, was ich auch studiert habe noch damals. Und wo ich sage, das klingt im ersten Moment einleuchtend, aber letzten Endes fragt man sich doch, wie kann ein Körper, der eigentlich gesund sein möchte, sich selbst angreifen? Was läuft denn da falsch? Und vor allen Dingen, wie viele Sachen sind in den letzten Jahrzehnten eigentlich entstanden, die es vielleicht früher gar nicht gab? Also es muss doch irgendwas passieren oder passiert sein. Und jetzt erzähle ich mal natürlich meinen einzelnen Klienten in den Coachings immer wieder, ich sage, pass mal auf, eine Autoimmunerkrankung ist so in der Form nicht korrekt. Das heißt also, natürlich bildet der Körper Antikörper, aber diese Antikörper, die richtet er nicht gegen die Schilddrüse, sondern gegen die Erreger, die in der Schilddrüse drin sind. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Das heißt also, in der Schilddrüse sind Erreger drin, der Epstein-Barr-Virus, und der macht die Schilddrüse kaputt. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt wirst du es nicht glauben, lieber Hardy, und ich möchte die Eier nicht schlecht reden, bitte. Ja, du bist zum Glück gesund, dann ist es völlig egal. Dann kannst du ruhig Eier essen, das ist ja völlig neutral. Aber wenn jemand krank ist, dann sage ich immer, Eier sind die Hauptnahrungsquelle von diesen Erregern. Und wenn du weiterhin Eier isst oder Produkte, wo Ei enthalten ist, dann ist es schwer natürlich dann dort diese Erreger aus dem Körper rauszukriegen, weil das ist genauso, als wenn du einem Jugendlichen sagen würdest, pass mal auf hier, den Big Mac, den isst du ab jetzt ein Leben lang nicht mehr. Obwohl du den jeden Tag isst, aber jetzt ab jetzt nicht mehr. Ist für ihn schwer. Ist für ihn sehr schwer, von heute auf morgen aufzuhören damit. Ja? Und mit Eiern ist genau das Gleiche. So, deswegen. Aber auch hier nochmal ein Appell an jeden Einzelnen, wenn du gerne Eier isst, und du sagen kannst, ja, ich habe eigentlich gar nichts, ich bin eigentlich fit und ich habe keine Erkrankung, dann kannst du gerne Eier essen, überhaupt kein Problem. Ja, die bringen ja auch was mit. Aber hast du eine Erkrankung, dann muss man halt aufpassen und überlegen, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Und wenn du da ein Ei isst, mal alle paar Tage, ist es auch kein Problem. Ja, wir reden ja davon, dass wir nicht nur die reinen Eier in eine Pfanne reinhauen, so wie ich es früher gemacht habe in der Schulzeit, sondern wir reden ja von Produkten, wo Ei enthalten ist. Auch enthalten ist. So, und dann haben wir ja quasi diese Stoffe ja im Körper mit drin. Und dann werden die Erreger dann letzten Endes davon sich ernähren können. Und das ist dann der Teufelskreislauf, in dem ich befinde, wo viele sagen, Marcel, also das glaube ich im Leben nicht, dass Eier ein Hauptnahrungsmittel sind. Ja.
Weitere konkrete Frage. Salat, Kann ich weiterhin mit Essig und Öl essen oder sollte ich da eher weniger Öl zu mir nehmen?
Jetzt kommen wir ins nächste Thema rein, das ist zweite Wespennest. Und ich möchte das auch nicht mal machen, lieber Hardy.
Sehr gut.
Also, ich will mal ganz kurz dazu erzählen. Also bei mir gibt es keine Öldressings. Ich habe Dressings, die fettfrei sind, ne? Und die kann man sich ganz einfach auch selbst machen. Also mal ein ganz einfaches Beispiel, ganz schnell gemacht im Prinzip. Ich hau mir da Erdbeeren rein, ich hau mir Himbeer rein, in den Mixer rein, ein bisschen Wasser dazu, ein bisschen Honig da rein. Super perfekt. Ja, habe ich ein Dressing, je nach Konsistenz, wie ich es haben möchte. Das fülle ich in eine Glasflasche rein, richtig große. Und dann kann ich davon eine ganze Woche lang das als Dressing nehmen. So, kein Fett drin. So, wenn man aber jetzt wenig Fett am Tag isst, ist auch das nicht so schlimm, wenn du mal Fett reinmachst. Olivenöl, etwas über den Salat drüber, ist es auch kein Problem. Wenn du aber morgens, zwischendurch, mittags, nachmittags, nochmal nachmittags, abends immer Fette drin hast, dann ist das zu viel. Das muss man erstmal so von der Seite sehen. Und ansonsten, na klar, Salat kann man essen, aber das Problem ist, wenn da natürlich jetzt Essig reinkommt, das ist dann das große Ding. Essig hat eine ganz kleine Eigenschaft. Übrigens eher sehr interessant, sehr kontrovers auch wieder jetzt hier, weil nämlich das immer wieder ein Thema ist, wenn ich das in den Webinaren bringe und ich sage, Apfelessig solltest du nicht zu dir nehmen. Und dann sagen die Leute immer, warte mal kurz, Marcel, wenn ich jetzt Apfelessig bei Google eingebe, stehen noch nur positive Sachen drin. Manche machen das morgens sogar in ihr Wasser mit Zitrone rein oder trinken nur den Fingerhut Apfelessig, weil sie sagen, das ist doch richtig gut. Ich sage, das Schöne ist mal, ich habe mal mit einem Biochemiker gesprochen, der hat zu mir gesagt, Marcel, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass der Apfelessig so gut ist. Apfelessig, wenn du den in ein Glas reinmachst und bringst ein paar andere Sachen dazu, ein paar andere Flüssigkeiten, dann siehst du förmlich, wie der Apfelessig die Giftstoffe bindet. Also mein Beispiel, jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben ein Gewürzgurkenglas und ich weiß noch genau, meine Oma hat früher Gurken eingeweckt, gefühlt hunderte Gläser im Sommer, weil wir riesengroße Felder hatten auf dem Bauernhof und da hat die Gurken eingeweckt. Und da habe ich gesehen, eine der Zutaten war immer Essig gewesen. Und jetzt passiert Folgendes, wir machen Wasser dort rein, wir haben Essig mit rein, dann kommt die Gurke noch rein und noch ein paar andere Sachen auch noch mit dazu. So, jetzt steht das Glas so vor sich hin und jetzt passiert Folgendes, der Essig zieht die Giftstoffe aus dem Wasser raus und geht in die Gurke rein und nimmt die Giftstoffe mit in die Gurke rein. Jetzt machen wir das Glas auf, schmeißen das Wasser weg, was eigentlich sauber wäre. Und die Giftstoffe sind in der Gurke drin und essen die auf. So, und so muss man sich vorstellen, ist im Körper genauso. Das heißt also, dass der Essig, also das Apfelessig, Konzentrat, was auch immer, was im Körper dann drin ist, bindet dann die Giftstoffe und wird dann das noch tiefer in die Organe reinziehen. Wollen wir natürlich gar nicht. Ja. Und natürlich ist ein Apfelessig noch besser als ein Balsamico-Essig zum Beispiel, ja, ist noch die bessere Form davon. Aber ich sage immer eins, Leute, wenn ihr da gesund werden wollt und ihr wollt alle Eventualitäten ausschließen, dann bitte macht bitte kein Essig rein. Ja, das ist auch nicht das, was man denkt immer. Deswegen sage ich, das ist ja immer so, wenn man in so ein Coaching kommt, dann darf man sich auf was ganz Neues einlassen. Denn das, was sie vorher gemacht haben, die Menschen, hat ja nicht dazu geführt, dass sie gesund geworden sind. Also gehen wir einen ganz anderen Weg. Weg von dem, was eigentlich der Mainstream draußen erzählt. Ja, und es fühlt sich für manche so fremd an, die sagen, Marcel, das habe ich so noch nie gehört. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dann sage ich, wie fühlst du dich denn dabei bei dem Gedanken?
Ja, das mit dem Essig, das ist wirklich kontrovers. Das höre ich auch zum ersten Mal und geht wirklich entgegen von allem, was ich gehört habe. Aber ich habe gelernt, offen zu sein und Dinge in Frage zu stellen. Und von daher werde ich mich jetzt intensiver mit dem Essig mal auseinandersetzen und schauen, was ich rausfinde. Marcel, mit Blick auf die Zeit würde ich dir gerne die letzte Frage stellen, obwohl ich noch 100 Fragen habe.
Wir machen
vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Podcast. Ja. Ganz genau. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch mitgeben in Bezug auf Lebergesundheit?
Ja, also wir haben erfahren, glaube ich, in diesen Minuten jetzt hier in dem Podcast, dass die Leber eine der zentralen Organe für unsere Gesundheit ist. Wenn ich das als allererstes für mich erstmal realisiere, das ist der erste Punkt, den ich mitgeben kann, erstmal für mich wirklich im Kopf habe, das ist eines der bedeutendsten Organe, um gesund zu werden. Und ich sollte mich damit mal beschäftigen, wenn ich gesund werden möchte. Und die Nachweise sind ja da. Tausende von Menschen sind den Weg ja schon gegangen und dann habe ich schon mal einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht, weil der Fokus geht dann auf dieses Organ. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, ich sollte, also nur als Appell, aber hier schon mal in dem Gespräch auch gesagt, die Fette mit anderen Augen sehen und sagen, okay, ich werde die Fette mal reduzieren. Ich werde also nicht mehr alles wahllos in mich reinhauen, bloß weil es angeblich gesund ist, sondern mal schauen, okay, wie ist denn da der Fettgehalt von diesem industriellen Produkt oder von dem Produkt an sich, was ich esse. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, auch schon angesprochen, aber eben halt immer wieder verkannt, die Leber braucht Treibstoff. Und der Treibstoff für die Leber ist die Glucose. Das heißt also der Zucker aus einem Obst. Nicht der industrielle Zucker, den du ja auch, ne, also den glaube ich jeder auch weiß, dass er nicht gut ist, sondern ich rede vom lebendigen Zucker, der in einem Obst ja kompakt eingepackt ist mit anderen, vielen anderen einzelnen Stoffen. So, und wenn wir das, allein nur das schon mal beachten, sind wir einen ganz großen Schritt weiter. Und wenn man den Fokus darauf richtet, wird man relativ schnell mit diesen einfachen Impulsen, die ich jetzt hier gegeben habe, ganz schnell merken, dass der Körper in eine ganz andere Richtung geht, dass er anfängt, wieder leichter zu werden, dass ich morgens wieder aufstehe, ohne müde zu sein, ja, und einfach dann mehr Energie am Tag habe. Und das sind so die ersten Impulse, die man so merkt. Und dann kann man gerne einen Schritt weitergehen und ja, sich richtig darum kümmern. Und dann wird man merken, dann darf man wirklich einiges an Symptomen auch verlieren in seinem Leben. Denn die Natur, und ich bin ganz ehrlich, hat es vorgesehen, dass wir als gesunde Menschen auf die Welt kommen und als gesunde Menschen auch wieder gehen. Leider ist das den meisten Menschen verloren gegangen, weil wir irgendwo auf dem Weg des Lebens abgebogen sind, in der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist, gesundheitsmäßig, also von Ernährung her. War es leider nicht und dann kommt irgendwann die Erkrankung und aus einer werden dann irgendwann mehrere. Und das haben wir nicht verdient. Denn ich glaube, dass wir als Menschen es verdient haben, gesund zu sein. Das ist ein Geburtsrecht, das wir haben und das sollten wir auch bis ins hohe Alter auch mitnehmen. Und wenn man hier einige Impulse mitnehmen konnte aus diesem Podcast, dann würde ich mich freuen, natürlich auch dann da offen zu sein, so wie du es selber auch sagst, Hadi. Ne? Du hast selbst gesagt, ich bin offen für Neues, habe das so noch nicht gehört. Und das ist schön. Dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht und alles andere ergibt sich dann. Genau.
Absolut. Marcel, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend, erkenntnisreich. Ich freue mich, dass es geklappt hat und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke, lieber Hadi. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder und hören wir uns mal wieder. Sehr, sehr gerne. Ideen hat man ja schon vor dem Podcast gehabt. Ja, also von der Warte her. Genug Gesprächsstoff haben wir, glaube ich. In dem Sinne, Dankeschön für alles und dann bis bald. Dankeschön.
Danke, bis bald.
Die Fakten der Folge.
Über die Leber können wir uns merken, dass sie ein Multitalent im Körper ist. Sie erfüllt viele verschiedene lebenswichtige Funktionen, von Entgiftung über Energiespeicherung bis zur Hormonproduktion. Und sie ist ein stilles Organ. Leberschäden verursachen oft lang keine Symptome und werden daher meist erst spät entdeckt. Und die Leber hat eine sehr hohe Regenerationskraft. Bis zu 70% des Gewebes können nachwachsen, was die Leber einzigartig macht. Für eine gesunde Leber ist der Lebensstil entscheidend. Ernährung, Bewegung und Alkohol spielen eine zentrale Rolle für die Lebergesundheit. Viele Erkrankungen sind vermeidbar, wenn wir uns dementsprechend verhalten. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen, dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder. Frische Kräuter statt Fertigmischung. Wusstest du, dass frische Kräuter mehr können, als dein Essen hübsch aussehen zu lassen? Petersilie, Koriander, Basilikum und Co. liefern nicht nur deutlich mehr Antioxidantien als ihre getrockneten Versionen, sie enthalten nämlich auch ätherische Öle, die nachweislich entzündungshemmend wirken und deine Verdauung unterstützen. Und genau diese Öle verfliegen beim Trocknen zu einem großen Teil und der Unterschied ist am Ende nicht nur messbar, sondern auch schmeckbar. Deswegen einfach bei der nächsten Mahlzeit mal eine Handvoll frische Kräuter grob hacken und über das fertige Gericht geben. Egal ob Suppe, Pasta, Salat oder Brotzeit. Koriander kann zusätzlich helfen, Schwermetalle zu binden. Petersilie liefert reichlich Vitamin K für gesunde Gefäße und Knochen. Also ein Random Reminder in dieser Woche. Frische Kräuter statt Fertigmischung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech. Einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.